Ich beschäftige mich jetzt eben in den nächsten 20 Minuten mit der Hirntumorbildgebung in der pädiatrischen Onkologie und ich habe das in vier Themenschwerpunkte unterteilt. Einerseits einmal die Tumorcharakterisierung. Was steht uns zur Verfügung? Womit, also mit welchen Sequenzen können wir arbeiten, dass wir präoperativ vielleicht schon erkennen, welcher Tumor es ist oder vielleicht ist es auch gar kein Tumor, sondern irgendeine andere Erkrankung. Dann andererseits zur Metastasendetektion, also wenn wir wissen, es ist ein Tumor, wie wir schon gehört haben, viele Verlaufskontrollen, finden wir Metastasen und wenn ja, beim Therapiemonitoring im Verlauf, dann werden die größer, werden die kleiner, sind es eventuell Therapieassoziationen. Und dann ganz zum Schluss noch die präoperative Planung, einfach werden Kinder dann therapiert, ist es natürlich wichtig, dass das Outcome so funktionell wie möglich ist. Startend mit der Tumorcharakterisierung wissen wir, das ist überall, glaube ich, Standard. Man schaut zuerst einmal im primären MRT mit den ganz normalen strukturellen Sequenzen. Ist es ein Tumor? Wenn ja, wo liegt der? Habe ich ja Ödem? Was infiltriert der? Wie ist die Signalgebung? Kann ich da schon vielleicht sehen, ist es eher was Zystisches oder sehr Zellreiches? Wie ist die Größe, die Lokalisation, die uns auch schon Aufschluss gibt, welcher Tumortyp es eventuell sein kann und natürlich auch die Kontrastmittelaufnahme. Jetzt ist das Kontrastmittel, wie wir gehört haben, auch schon in den vorigen Studien in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf gekommen, weil man sehen konnte, dass Patienten, die häufige Kontrastmittel bekommen, Gadolinium-Ablagerungen in manchen Teilen des Gehirns zeigen. Wir sehen hier zwei Beispiele. Einerseits ein Patient auf der linken Seite, also beide Bilder hier, die noch nie Kontrastmittel bekommen haben. Und dann in der Studie war es nach 6 Mal, wo man sieht, vor allen Dingen hier in dem Bereich im Nucleus Dentatus, der eigentlich auch schon ohne Kontrastmittelapplikation ein helleres Signal zeigt. Jetzt war natürlich dann der große Aufschrei, ist es irgendwie gefährlich oder nicht, und man hat es dann längere Zeit untersucht. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass bei makrozyklischen gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln das eher weniger passiert, dass sich das Gadolinium ablagert, aber bei linearen Gadolinium-Kontrastmitteln das schon passieren kann. Warum ist es so? Das Gadolinium sitzt bei makrozyklischen Kontrastmitteln wirklich in seinem Käfig von diesen Trägermolekülen drinnen und kann da ganz schwer raus. Bei den Linearen hängt es quasi nur so unten dran und kann sich deswegen leichter wo ablagern. Die Quintessenz aus dem Ganzen ist nicht, Kontrastmittel ist gefährlich und auf keinen Fall jemals wieder, sondern einfach nur wenn, dann eher, wenn es irgendwie möglich ist. Und das sind auch die gängigen, muss man fairerweise sagen, makrozyklische gadoliniumhaltige Kontrastmittel verwenden. Und natürlich hat das aber auch ein bisschen zu einem Umbruch geführt, dass man schaut, gibt es vielleicht andere Sequenzen, die man anstatt dessen verwenden kann oder gibt es Sequenzen einfach, die uns zusätzliche Informationen geben können. Und das möchte ich jetzt da ein bisschen auflisten. Das sind so die weitläufig gängigsten zurzeit, wobei ich vorher schon eben gesagt habe, auf die PET-Tomographie kann ich mich jetzt leider nicht so spezialisieren. Ich bin Radiologe und auch aus Zeitgründen sozusagen ist es leider nicht möglich. Ich fange an mit der diffusionsgewichteten Sequenz. Ich werde immer kurz was sagen, wie die zustande kommt und dann, wie man sie am besten irgendwie anwendet. Die ist am meisten bekannt durch den Infarkt, also die klassische Infarktbildgebung, weil wir da die Brownsche Molekularbewegung im Extrazellulärraum haben. Was ist das? Wir haben Zellen in einem Gewebe und dazwischen haben wir die Moleküle, die sich ganz frei bewegen. Beim Infarkt ist jetzt so, dass die Zellen, weil sie halt untergehen, anschwillen vorher und die Bewegung da deutlich eingeschränkt ist. Beim Tumor schwillen die Zellen zwar nicht an, aber sie werden bei zellreichen Tumoren mehr. Deswegen wieder das Gleiche, die Diffusionsbewegung ist quasi eingeschränkt. Jetzt sehen wir so ein Beispiel, das ist eine Raumforderung, hier ein zellreicher Tumor, in dem Fall war es ein Lymphom, wo wir eben in der diffusionsgewichteten Bildgebung sehen, ein deutlich erhöhtes Signal und im ADC korrespondierend dazu immer ein erniedrigtes Signal, das uns zeigt, dieser Tumor ist in seiner Diffusion eingeschränkt, also zellreich. Wo hilft uns das? Zum Beispiel bei der Chiom-Graduierung. Wir wissen, diffuse Astrozytome zum Beispiel sind eher zellärmere Tumore in ihrem Anfangsstudium. Wir haben da auch daher auch diffusionsgewichtet eigentlich kaum eine Einschränkung. Wenn wir aber das sehen, schon höhergradige Glioma, das ist ein WHO-Grad-3-Tumor, sehen wir, dass dieser Tumor eigentlich da sehr diffus ist und Anteile hat, die eher zellreicher sind, wie hier zu sehen ist, und zellärmer, also heller und dunkler. Man sieht auch in der KM-Sequenz, dass der zellreichere Anteil Kontrastmittel aufnimmt und eben hier wieder diese diffusionsgewichtete Bildgebung, wo man an diesem ADC-Wert sieht, dass hier der zellreichere Anteil ist. Wem hilft es jetzt was? Vor allen Dingen, wenn es um eine Biopsie geht, ist es natürlich wichtig zu sehen, werde ich wohl eher dort Gewebe entnehmen, wo ich glaube, dass der zellreichere, also malignere Anteil ist, damit ich wirklich die korrekte Diagnose dieses Tumors finden kann. Dann gibt es primär bei der präoperativen Diagnostik Sachen, dass man zellreiche Tumore quasi identifiziert, wie zum Beispiel ganz bekannt das Medulloblastom. Also wenn ich einen Tumor habe im vierten Ventrikel nahe und der hat eine sehr eingeschränkte Diffusion, wie man es hier sieht, dann ist das Medulloblastom eine sehr wahrscheinliche Diagnose. Im Gegensatz zum Ependymom, das nicht ganz so zellreich ist, wenn man es hier anschaut, die schauen sich so kontrastmittel- und flairbildmäßig sehr ähnlich, aber hier im Vergleich zum umgebenden Kleinhirn ist es eigentlich nicht deutlich heller, also sozusagen weniger zellreich. Das wäre so die diffusionsgewichtete Bildgebung. Später kommen dann nur Beispiele, wo man das nur einsetzen kann. Dann zur suszeptibilitätsgewichteten Bildgebung. Hier haben wir die magnetischen Suszeptibilitäten von Geweben und die führen zu einer Phasendifferenz, die uns das Signal gibt. Das sind zum Beispiel vor allen Dingen Gefäße, Hämosiderinablagerung, also wenn irgendwo eine Blutung war, Verkalkungen oder Metalle. Hier ganz ein klassisches Beispiel, das ist immer das Glioblastom, das hat irgendwie sehr viele Punkte von dem, die ich gerade aufgezählt habe. Wir sehen, wenn ich so eine Signalauslöschung habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eins von diesen Sachen da irgendwie drinnen finden kann. Wieder das Beispiel des diffusen Astrozytoms, wie wir es vorher gehabt haben. Hier haben wir eigentlich kaum mit Nekrosen oder Einblutungen zu rechnen. Das heißt, wir sehen hier in der suszeptibilitätsgewichteten Sequenz kaum irgendwelche herabgesetzten Signale. Eben im umgekehrten Fall, im Glioblastom habe ich sehr viele neue Gefäße, die man hier so linear sieht, die kann teilweise kleine Einblutungen haben, nicht großen, also da sieht man, da tut sich was in der Sequenz. Es kann aber auch dazu verwendet werden, Subtypisierungen herzustellen. In einer relativ rezenten Arbeit ist gezeigt worden, wenn man sich die ganzen Medulloblastome anschaut und diese genetischen Subtypen jetzt weiß sozusagen, dann sieht man, dass vor allen Dingen in dieser Wingless-Subgruppe es primär zu deutlichen Einblutungen kommen kann, wohingegen andere Subgruppen von Medulloblastomen das eigentlich kaum aufweisen. Also auch hier kann man sehen, das ist vielseitig einsetzbar, die Sequenz. Dann zur Perfusionstechnik. Hier ganz grob unterscheiden wir vor allen Dingen Sequenzen, die kontrastmittelbasiert sind, also so wie wir es kennen. Wir spritzen dem Patienten Kontrastmittel und sehen dann, wie durchblutet ist der Tumor. Es gibt aber auch dieses Ethyl Spin Labeling. Da braucht man zum Beispiel gar kein Kontrastmittel mehr. Also man markiert die Wasserstoffprotonen vom arteriellen Blut, wartet dann, bis sie in der Schicht sind vom Tumor und lest dann aus, wie viel einfach dort angekommen sind. Das ist eine sehr elegante Methode und eben auch bei Kindern, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht kein Kontrastmittel spritzen, worauf man sicher zurückgreifen kann. Hier Beispiele wieder aus der Literatur. Hier ein diffuses Pons Gliom, niedriggradig, also WHO Grad 2, wo man sieht, in der Ethereal Spin Labeling Sequenz ist das schon eigentlich kaum eine erhöhte Durchblutung. Es nimmt kein Kontrastmittel auf. Wenn ich mal im Gegensatz dazu denselben Tumortyp anschaue, nur mittlerweile ein WHO Grad 4 Tumor, also ein sehr maligner Tumor, dann sehe ich, ich habe zwar hier auch kaum eine Kontrastmittelaufnahme, aber in der Perfusion habe ich deutlich erhöhte Perfusionssignale. Die Spektroskopie gibt eine nicht invasive biochemische Information über das Gewebe und man sieht es anhand von den Resonanzen der verschiedenen Metaboliten. Man kann das entweder nur an einem bestimmten Punkt ausüben oder wirklich über die ganze Fläche des Tumors legen. Und wichtigste Metaboliten bei uns im Gehirn sind einerseits die neuronale Integrität widerspiegelndes N-Acetylaspartat. Das soll natürlich im Gehirn sehr hoch sein, logischerweise. Und was für den Tumor sehr wichtig ist, ist das Cholin. Das spiegelt den Zellumbau wider. Also im gesunden Gehirn habe ich eher weniger Zellumbau und eine hohe neuronale Integrität, und beim Tumor ist es wahrscheinlich eben umgekehrt, werden wir dann gleich sehen. Auch noch wichtig ist das Laktat oder Lipid, wo man sieht, dass eben Zellen zugrunde gegangen sind. Hier wieder das Beispiel, weil es sich sehr gut eignet, dieser niedriggradige Pons-Tumor, wo man wieder eben keine Kontrastmittelaufnahme sieht. Wir sehen zwar, dass das Cholin, also dieser Zellumbau, schon erhöht ist, aber die neuronale Integrität trotzdem noch halbwegs erhalten, sage ich jetzt einmal. Im Gegensatz zu wieder einem sehr malignen Tumor, also WHO Grad 4, wo man sieht, das Cholin ist jetzt nun deutlich erhöht und die neuronale Integrität eigentlich schon kaum mehr erhalten, weil es nur mehr Tumorzellen sind. Dann zu einer ganz, ganz neuen Technik, die eigentlich zurzeit nur studienbasiert läuft, aber, glaube ich, auch sehr, sehr interessante Ergebnisse liefert. Und zwar ist es die Amid-Protonentransferbildgebung. Die misst den chemischen Austausch zwischen verschiedenen Proteinen und deren Protonen. Das wären Proteine, die sonst MR-tomografisch nicht nachgewiesen werden können, weil sie einfach zu klein sind. Da sitzen aber auf diesen Proteinen, die zum Beispiel im Tumor sind, also von Tumorzellen, gebildet werden, so kleine Amidprotonen. Und die stehen im ständigen Austausch mit unseren Wasserstoffprotonen, die hier gekennzeichnet sind in Blau. Wenn ich jetzt mit einem gezielten Impuls diese Amidprotonen anrege, dann fällt deren Signal ab. Und wenn sie sich dann austauschen, dann fällt mein ganzes MR-Signal ab. Also je mehr mein Signal da abfällt, desto höher proteinreicher ist der Tumor. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein anaplastisches Astrozytom, also WHO Grad 2. Man sieht hier Flair, so diese diffuse Raumförderung, nimmt noch kein Kontrastmittel auf. Aber im FED-Bett sieht man schon eine erhöhte Uptake der Aminosäure und auch hier eben in dieser APD-Bildgebung schon, dass sich hier ein proteinreicher Tumor zu sehen ist. Das ist jetzt quasi so mal unser Rüstzeug, unser Werkzeugkoffer, mit dem wir herangehen können und uns jetzt verschiedene Fragestellungen genauer anschauen können. Die Fragestellungen gehen wir in den nächsten paar Sequenzen durch. Einerseits die Metastasendetektion. Primär könnte man mal sagen, naja, geben wir Kontrastmittel und dann schauen wir, ob sich irgendwo was anreichert. Es gibt natürlich jetzt die Primärtumor, so wie das Medulloblastom, das eher weniger Kontrastmittel aufnimmt. Dadurch auch seine Metastasen. Jetzt sind die Metastasen meistens sehr klein, überhaupt wenn es sich um leptomeningeale Metastasen handelt und sowieso schon schwierig zu sehen. Wenn die aber jetzt kein Kontrastmittel auch noch aufnehmen, dann kann es wirklich manchmal schwierig sein. Und wir haben hier einen Patienten, der ist erfolgreich operiert worden, hat eigentlich war kein Lokalrezidiv bekannt und kommt dann eben wieder zum Follow-up. Und wir sehen eigentlich keine wirkliche Kontrastmittelaufnahme. Jetzt, ich habe es nur vom Cerebellum gemacht, in der Flair-Sequenz. Ja, ich glaube, primär wird das wahrscheinlich sehr, sehr viele Radiologen als negativ befunden. Wenn wir uns aber die diffusionsgewichtete Sequenz anschauen, dann sehen wir, wir haben hier eine diffusionseingeschränkte Läsion, hier eine, wir haben da im Operationsgebiet zwei Läsionen und auch hier diffus. Das heißt, eigentlich haben wir da 5, 6, 7 Metastasen wahrscheinlich, unwahrscheinlich ein Lokalrezidiv, die man so in den normalen Sequenzen wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Das zweite ist die sogenannte CIS-Sequenz, das ist eine sehr dünne, T2-gewichtete Sequenz, die vor allem einen Vorteil bildet bei nicht kontrastmittelaufnehmenden SBL, wie wir es gerade gehabt haben, bei den Medulloblastomen oder bei sehr, sehr kleinen Läsionen. Wir sehen hier eine Läsion, also dunkel, auf den T2-gewichteten Sequenzen, die eine leptomeningeale Metastase in diesem Bereich ist, die eigentlich kaum eine Kontrastmittelaufnahme ist, und wahrscheinlich übersehen wäre, wenn man nur die kontrastmittelunterstützte Sequenz gemacht hätte. Also hier empfiehlt sich gerade im spinalen Bereich immer ganz dünne T2-gewichtete Sequenzen zur Routine hinzuzufügen. Dann noch ein paar Worte zum Therapiemonitoring. Da ist gerade das heiße Thema, wissen wir, ob es eine strahlende Große ist oder eine Pseudoprogression oder doch ein Tumorrezidiv. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die mit jeglichen Modalitäten sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil es sehr, sehr oft ein Mischbild ist. Man muss sich vorstellen, das ist bestrahlt worden, Zellen gehen unter, manche Zellen sind noch aktiv, jetzt nimmt das Ganze auch noch Kontrastmittel auf und verändert sich irgendwie. Ist ganz schon schwierig zu beantworten. Die Patienten können in beiden Fällen sowohl symptomatisch als auch asymptomatisch sein. Dann hat es halt immer geheißen, na gut, wenn das außerhalb vom Bestrahlungsfeld liegt, dann wird schon kein Strahlennekrose oder irgendwas Strahleninduziertes sein, dann ist ganz sicher Rezidiv. Mittlerweile gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass teilweise, was auch immer es ist, therapiebezogen, es Kontrastmittel aufnehmende Herde gibt, die außerhalb des Bestrahlungsfeldes kommen und wieder gehen, ohne irgendeine Therapie zu bekommen. Und natürlich auch bei der Pathologie ist es sehr schwierig, woher nehme ich die Probe, wenn ich eine nehme? Ist es genau vielleicht der Anteil, der noch sehr viele Tumorzellen drinnen hat, oder ist es eher schon was Nekrotisches? Es ist eine schwierige Frage. Wir haben radiologisch bei beiden leider Gottes eben die verstärkte Kontrastmittelaufnahme oder neue Kontrastmittelaufnahme, bei beiden meist den raumfordernden Charakter und das umgebende Ödem. Also diese Sequenzen, die ganz normalen strukturellen Sequenzen, helfen uns meist nicht weiter. Wichtig ist auch hier, dass wir, wenn wir uns nicht sicher sind, wieder zurückgreifen auf diese multimodale Bildgebung, dass wir schauen, dass wir so viel wie möglich machen, eben diese diffusionsgewichtete Sequenz, da bringe ich nachher noch ein Beispiel, die MR-Perfusion und die MR-Spektroskopie und natürlich auch das PET, wenn es zur Verfügung steht. Hier ein Beispiel mit der Diffusion wieder. Wir haben hier das erste Follow-up eines Patienten, wo man hier ganz klein eine wiederum nicht kontrastmittelaufnehmende Läsion gesehen hat, die aber gering diffusionseingeschränkt ist. Im zweiten Follow-up sieht man, dass die deutlich an Größe zunimmt und hier dadurch, dass es eine zellreiche Läsion ist, die an Größe zunimmt, von einem Tumorrezidiv ausgegangen werden muss. Im Gegensatz die Strahlennekrose, hier sogar Kontrastmittel aufnehmen, wo man ja eher sagen würde, neu aufgetretene Kontrastmittelaufnahme, Vorsicht, Vorsicht, neuer Tumor. Wir sehen aber in der diffusionsgewichteten Sequenz hier zum Beispiel keine Diffusionseinschränkung und man sieht zwar, dass es auch hier zu einer Größenprogradienz gekommen ist, die Diffusion ist aber immer noch negativ und das war wirklich nur eine Strahlennekrose. Die Empfehlungen hier auch jetzt einmal für den nicht-universitären Bereich liegen bei MRTs natürlich so kurzfristig wie möglich, wenn das vertretbar ist und wenn das wirklich ein Hochrisikopatient ist mit vielen Rezidiven und vielleicht schon einer neu aufgetretenen Läsion. Die MR-Protokolle natürlich so einheitlich wie möglich und wenn es irgendwie möglich ist, multimodale MR-Bildgebung inklusive PET anzustreben. Und primär ist so 2017 eine Empfehlung herausgekommen, dass wenn die erste Progression schon über 25% ist, dass man dann eine Kontrolle in 4 bis 8 Wochen macht, wenn es klinisch vertretbar ist. Und wenn es dann wieder eine Größenprogression um 25% ist, dass eher, sage ich jetzt mal, von einem Tumorrezidiv ausgegangen werden muss. Jetzt noch kurz ein paar Worte zur präoperativen Planung. Hier quasi das Steckenpferd, die funktionelle MRT. Die basiert auf diesem Bold-Effekt. Also prinzipiell, wenn ich hier jetzt meine rechte Hand bewege, dann ist im Gyrus präzentralis die Aktivität sehr hoch, weil die ja quasi meine rechte Hand ansteuert. Die Patienten kommen da zu uns, werden vorher aufgeklärt und instruiert. Sie liegen dann in diesem MRT ganz normal in der Röhre und haben über sich einen Computerbildschirm. Und auf diesem Bildschirm haben sie Aufgaben, die sie lösen sollen. Die werden vorher mit ihnen besprochen. Und prinzipiell ist es meistens so, dass es eben in dem Blockdesign passiert. Das heißt, sie müssen 30 Sekunden diese Aufgabe machen und dann 30 Sekunden nichts und dann wieder 30 Sekunden aktivieren, also diese Aufgabe erfüllen und das wird dann quasi gegengerechnet auf Aktivität in dem Bereich, wo sie eben aktiv waren und in Ruhe. Wir schauen uns sowas an. Das ist zum Beispiel ganz das einfachste Motorareal. Sie liegen im Scanner und sehen auf dem Bildschirm eine Hand oder einen Fuß und immer wenn sie den sehen, sollen sie das bewegen, also die Gliedmasse. Und dann wieder Ruhe, dann wieder bewegen. Das Gute an dem ist, das geht theoretisch auch bei Kindern in einem relativ kleinen Alter schon und sogar passiv, sogar in Sedierung möglich. Also wenn ich wirklich ganz kleine Kinder habe und der Tumor so liegt, dass ich das unbedingt wissen möchte, weil ich irgendwie resizieren möchte, um die Funktion so gut wie möglich zu erhalten, kann ich das auch bei sedierten Patienten in passiver machen. Das heißt, einer von uns steht dann drinnen und bewegt die Hand des Kindes in der Zeit, wo sie es bewegen soll und eben auch nicht. Das zweite sind Sprachparadigmen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger bei sedierten Patienten, aber das geht theoretisch auch, wenn sie nicht mehr sediert sind, schon vom Alter her von bis. gibt eine Aufgabe, wo sie zum Beispiel Nomen sehen, also das Wort Baum oder Haus, und sie erklären sollen, was sie damit tun können. Also Baum kann man gießen oder pflanzen oder was auch immer. Dann schon ein bisschen schwieriger, das geht wirklich nur mit älteren Kindern, dass man ganze Phrasen sieht, wo man erkennen soll, macht es Sinn, was da steht, oder macht es keinen Sinn. Zum Beispiel eben der Bäcker bäckt Brot, macht Sinn, aber das Buch bäckt Brot, macht keinen Sinn. Also sowas, dass man so das Sinnerfassende erfährt. Und dann eben für kleinere Kinder gibt es auch so ein Symbol, Naming heißt es, dass man quasi nur Symbole sieht, wie einen Baum oder ein Haus, und genau dasselbe wieder macht. Das heißt, einerseits einmal überhaupt überlegen, was sehen sie, und wenn sie dann noch Zeit haben, was kann man damit machen. Also es geht auch vom Alter her von bis ein bisschen schwieriger auch noch, dass man das Gedächtnisareal, also Hippocampus, aktiviert, ist, dass sich die Kinder vorstellen sollen, wie sie zum Beispiel von der Schule nach Hause kommen und dann immer, wenn sie einen Fuß zum Beispiel sehen, sich überlegen sollen, okay, ich stehe auf im Klassenzimmer, draußen ist die Garderobe, ich ziehe mich an, dann fahre ich im Bus, was sehe ich im Bus, welche Kinder fahren da mit, also dass sie intensiv das Gedächtnis anstrengen und man so im Hippocampus die Aktivierungen sieht. Hier gibt es jetzt ein paar Beispiele dazu, wie das dann im Regelfall ausschauen sollte. Wir sehen hier eine Raumforderung, die in der Zentralregion liegt. Die Handregion wäre beim gesunden Patienten auf dieser Höhe und man sieht, durch den Tumor ist sie deutlich nach lateral verlagert. Hier ein noch spannenderes Beispiel. Hier ist hier in diesem Bereich der Tumor, der Patient hat den rechten Fuß bewegt, das heißt, wir würden uns eine Aktivierung hier erwarten. Dadurch, dass aber ein niedriggradiger Tumor war, der sehr langsam gewachsen ist, ist hier sogar durch die Plastizität das Ganze auf die andere Seite, also das heißt, die kontralaterale Seite übernimmt hier diese Bewegung, die sonst eigentlich hier zu sehen wäre, was natürlich für den Chirurgen sehr wichtig ist, weil er weiß nun, auch wenn er den Tumor hier entfernt, ist quasi das Fuß, die motorische Fußareal nicht vom Geschehen betroffen. Hier noch die Sprachentwicklung, sowohl Broca als auch Wernicke zu sehen, also frontal und temporal. Und das ist das, wo ich gesagt habe, das Walking Home Down, dass man sich überlegt, wie man nach Hause geht, also das Gedächtnis, und hier eine Raumforderung temporomesial, also insbesondere bei Gangliokliomen. Und man sieht hier, der Hippocampus ist noch nicht verlagert und ist genau dort, wo er quasi sein soll. Dann noch ein letztes Bild. Natürlich hilft es nicht nur, wenn ich die primären Cortex-Areale finde, sondern ich muss auch die Nervenbahnen dazu nachweisen, und das sehe ich bei der Diffusionstensor-Bildgebung. Hier ein Beispiel eben von einer Raumforderung, die die Pyramidenbahn eben teilweise schon betrifft. Man sieht hier, dass die Bahnen schon deutlich ausgedünnt sind im Vergleich zur anderen Seite und auch nach lateral verlagert. Somit bin ich zum Ende gekommen. Ich hoffe, ich habe einen Überblick geben können, dass es wichtig und entscheidend ist, nicht nur strukturelle Bildgebung zu machen, sondern auch auf andere Sequenzen zurückzugreifen, und dass es eigentlich eine sehr multimodale Therapie und Bildgebung ist, die man hier anbieten muss. Dankeschön.
Vielen Dank.